der Mensch. Unendliche Tiefen eines Individuums, welches danach fragt, woher komme ich und wohin gehe ich. Könnte so ein Vorspann für einen Film sein, ne? Weltall, unendliche Tiefen. Der Mensch, diese Frage stellte sich immer wieder, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und er kann sich diese Frage tatsächlich nicht beantworten. Und zwar solange er nicht erkennt, wer er ist und zu welchem Zweck er geschaffen wurde. Und somit sind wir heute bei meinem fünften Thema, Anthropologie, der Mensch, in Reihe der dogmatischen Zusammenhänge. Ich muss euch warnen, dieses Thema ist sehr öde, sehr langweilig. Wisst ihr warum? Weil es um einen Menschen geht. Es geht um dich und es geht um mich. Es betrifft uns, die wir so viel Leid hier verursacht haben auf der Erde, so viel kaputt gemacht haben, und wir sollen jetzt einmal darüber nachdenken, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und so weiter. Aber wenn ich sage, dass das Thema so öde ist und wir so schlimm sind, stimmt das dann überhaupt? Schweigen. Manchmal doch, ne? Manchmal ist es echt öde, über sich selber mal nachzudenken und zu gucken, zu fragen, wie denke ich denn, was denke ich? Und dann erschreckt man sich über das, was man selbst gedacht hat. Wir haben schon über die Bibliologie gesprochen und geguckt, woher dieses wunderbare Buch, das kann ich von mir sagen, für mich, wunderbare Buch für mich gekommen ist, wer es geschrieben hat und was es mit mir macht. Wir haben über Gott gesprochen, über den Schöpfer, über die Natur und dass Gott durch die Natur zu uns spricht. Wir haben über Jesus Christus gesprochen, der von Gott, von seinem Vater in diese Welt gesandt wurde, mit einer Aufgabe, mit einer Mission, mich, den Menschen, zu erlösen. Und dann hat er den Heiligen Geist geschickt, darüber haben wir auch gesprochen, die Pneumatologie. Und jetzt ist eben an der Reihe der Mensch, Anthropos, der Mensch. Und einmal zu gucken, wer er ist. Das davor hatte alles etwas mit Göttlichem, mit Theologischem zu tun. Ja, also reine Theologie, Gott, Jesus, der Heilige Geist, Bibel an sich. Und jetzt sprechen wir über etwas Säkuläres, über den Menschen. Der Mensch, dennoch Schöpfung Gottes. Die Anthropologie wird sehr viel in diesem säkulären, weltlichen Bereich durchgesprochen oder angesprochen. Und man schaut sich den Menschen an, wie er ist von der Struktur, wie er aufgebaut ist. Man hat ihn in der Wissenschaft komplett auseinandergelegt. Und wenn man das Ganze in der Medizin einmal anguckt, hat man wirklich jede Pore des Menschen schon untersucht. Man weiß, woraus er gebaut ist, aus welchen Bestandteilen er zusammengestellt ist. Und so hat sich der Mensch selbst zu einem Forschungsgegenstand gemacht, indem er sich selbst reflektiert, schaut, wie er denkt, wie seine Seele oder sein Gemütszustand ist, worauf er wie reagiert. Und so versucht er sich selbst irgendwie zu untersuchen. Die Philosophie macht daraus eine sehr starke Komplexität, indem sie sehr viel bespricht, sehr viel drumherum redet. Aber das will ich heute nicht erörtern. Aber ich möchte vier Fragen, die sich ein berühmter Philosoph mal gestellt hat, einmal euch weitergeben. Es sind vier berühmten Fragen Kants. Wer sich mit Philosophie so ein bisschen beschäftigt hat, ist an der Person Immanuel Kant nicht vorbeigegangen. Er hat sich vier Fragen gestellt. Was kann ich wissen? Was kann ich, Mensch, wissen? Über mich selber, Anthropologie. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Das hat er sich tatsächlich gefragt. Was darf ich hoffen? Und die vierte Frage, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Nicht, wer ist der Mensch? Was ist der Mensch? Die theologische, also biblische Anthropologie geht da einen anderen Ansatz, denn wir wissen aus der Bibel, woher der Mensch kommt. Ja, die Frage stellen wir uns nicht. Wir wissen auch, die Bibelleser unter uns, wohin der Mensch geht. Es gibt zwei Wege. oder zwei Endziele, sage ich mal dazu. Und der Mensch weiß, wohin er geht. Und zwischen diesen woher und wohin, da ist dann ein Raum, das ich gerne mal Vakuum nennen möchte. Und in diesem Vakuum befinden wir uns Menschen auf dieser Erde und wollen da raus. Wir wollen diesen Fragen trotzdem heute nachgehen, auch wenn wir wissen, woher wir kommen, auch wenn wir wissen, wohin wir gehen, damit es uns nochmal bewusster wird, wer wir sind, nicht was wir sind, sondern wer wir letztendlich sind. Aber vielleicht zum Anfang drei Bibelstellen, die ich im Alten Testament gefunden habe. Ich lese nur eine von denen. Aber ihr könnt ihr drei notieren. Hiob 7, Vers 17, Psalm 8, Vers 15 und Psalm 144, Vers 3. Hiob 7, 17, Psalm 8, Vers 5 und Psalm 144, Vers 3. Was ist der Mensch, dass du ihn so hoch hältst und dass du auf ihn achtest? Was ist der Mensch? Die Psalmstelle. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Psalm 144, Vers 3 ist genauer wie Psalm 8, Vers 5. Und genau den gleichen Wortlaut haben wir noch einmal im Neuen Testament. Aufgabe zu Hause zu suchen. Was ist der Mensch? Das haben sich auch damals schon Menschen gefragt. Ich möchte mit meinem ersten Punkt beginnen, woher? Auch wenn wir diese Frage aus der Bibel beantworten können, ist es dennoch, so meine Meinung, wichtig, einmal das genauer anzuschauen. Dadurch, dass die Wissenschaft uns wirklich in alle Bestandteile auseinandergenommen hat und ja nun wirklich alles weiß und auch die Menschheitsentwicklung, Menschheitsgeschlecht, wie es sich entwickelt, zurückverfolgen kann, weiß, woher die Menschen so ungefähr abstammen. In der Zeitvariation sind sie ein bisschen weit auseinandergegangen und so Theorien hervorgerufen haben, allen voran der Charles Darwin, und gesagt, Evolution könnte ja so eine Möglichkeit sein, wie der Mensch entstanden sein könnte. Versucht der Mensch, seine Verantwortung als Individuum von sich loszugeben. Denn wenn ich nicht an Gott glauben muss und es Gott gar nicht gibt, dann trage ich ja gar keine Verantwortung für das, was ich tue. Hat mich aber Gott geschaffen, dann trage ich wohl Verantwortung dafür, was ich denke, was ich tue und was um mich herum passiert. Die Bibel sagt, wir sind geschaffene Wesen. Da sagt uns die Bibel ganz klar, in 1. Buch Mose, Kapitel 1, Kapitel 2, wir lesen da detailliert, wie Gott uns, wie Gott mich, wie Gott dich geschaffen hat. Er schuf den Menschen nach seinem Willen, nach seinem Ratschluss und schuf ihn zu seinem Bilde. Er hat sich was dabei gedacht. Das war nicht eine Schnapsidee und er sagt, oh, lass mal probieren. Wir schauen mal, was daraus kommt, was da passiert letztendlich. Gott schuf den Menschen aus irdischen Substanzen und fügte in dieses Gebilde, was er aus Dreck der Erde, sagt eine Übersetzung, seinen persönlichen göttlichen Geist in Odem. Und so wurde der Mensch zu einer, wer weiß das? Lebendigen Seele oder lebendigen Persönlichkeit. Die Menschen sind überall auf der Welt gleich. Egal, ob sie nun dunkelhäutig sind, weiß wie Kreide oder sonst irgendwelche Hautfarbe haben. Egal, ob sie reich oder nicht so reich sind, die sind alle gleich. Die sind aus dem Dreck der Erde und aus dem Atem Gottes geschaffen. Das sind die Bestandteile, die bei jedem Menschen dieselben sind. Apostelgeschichte 17, Vers 26, lesen wir einmal. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Und er hat aus einem Blut das ganze Menschengeschlecht gemacht, das auf dem ganzen Erdboden wohne, und hat ihm voraus die Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, dass sie den Herrn suchen sollten. Alle stammen von Adam und Eva ab und somit sind wir alle, auch wenn wir unterschiedlich aussehen, auch wenn wir unterschiedliche Hautfarben haben, Menschen, die Gott geschaffen hat in seiner Vielfalt. Durch die Sünde kann auch die Einheit des Menschen, dass sie alle von demselben Abstamm nachgewiesen werden. Alle Menschen auf dieser Welt tragen Sünde in sich. Wenn ihr einen kennt ohne Sünde, korrigiert mich bitte. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der ohne Sünde hier auf dieser Erde existiert. Alle haben die Erbsünde von Adam und Eva und somit sind wir alle gleich. Und noch etwas Gleiches ist, alle Menschen auf dieser Welt können gerettet werden. Jeder. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt, damit jeder gerettet werden kann. Die Geschichte, die Anthropologie zeigt auch, dass die Menschen von einem bestimmten Punkt auf der Erde sich ausgebreitet haben. Das hat auch die säkuläre Evolutionstheorie nachgewiesen, was wir schon längst aus der Bibel kennen, dass die Menschen von einem Punkt sich ausgebreitet haben. Die Gene der Menschen kann man so weit nachvollziehbar zusammenlegen, dass man auf eine Person das Ganze festlegen kann. Ich habe vor kurzem einen Beitrag von Roger Liebe angeschaut und er sagte, er ist ein promovierter Theologe und kennt sich in diesen Bereichen super aus, besser als ich. Und er sagte, dass viele Genmaterialien, die wir heute finden, egal ob jetzt in Alaska oder in Afrika oder sonst auf irgendeinem Kontinent, können auf eine Person zurückgeführt werden. Und somit bilden wir auch da eine Einheit. Und das Gleiche sagt er über die Linguistik, also Forschung der Sprachen. All die Sprachen, die wir haben, können zurück auf eine Ursprache zurückgeführt werden. Wir wissen nicht, welche Sprache das ist. Ich behaupte in meinem Leichtsinn, es könnte Hebräisch sein. Wissen wir aber nicht. Welche Sprache sprachen die ersten Menschen? Wissen wir nicht. Auch die Psychologie stellt gewisse Gesetze fest und die sind auf allen Kontinenten für alle Menschen gleich anwendbar. Ein bisschen vielleicht abgewandelt, weil wir schon gewisse Traditionen und kulturelle Unterschiede haben. Aber dennoch sind sie gleich anzuwenden, überall bei allen Menschen. Auch die Physiologie ist bei allen Menschen gleich. Egal, wo der Mensch operiert wird, findet man im Inneren an sich das Gleiche. Virginia nickt, sie kennt sich da besser aus als ich. Wir haben alle das gleiche Blut in verschiedenen Gruppen unterteilt. Und damit sehen wir auch da, dass der Mensch sehr gleich ist. Und so können wir sagen, dass zwischen den Menschen gewisse Brüderschaft besteht. Wir sind alle eins. Somit ist das Wort Rassismus eigentlich vielleicht sogar politisch gewollt. Wir hatten mal uns mit Victor darüber unterhalten. Es gibt keinen Rassismus, denn wir sind alle gleich von Gott geschaffen, von Gott geliebt, von ihm gewollt. Das Wesen des Menschen ist bei allen gleich, bestehend aus Erde, dem Odem Gottes und daraus entstandene Seele. Als diese zwei Komponenten aufeinander trafen, entstand etwas Lebendiges, etwas Unkaputtbares, etwas Ewiges. Die Seele des Menschen. Der ursprüngliche Zustand des Menschen, ausgehend von dem, was wir schon wissen aus dem ersten Buch Mose, war makellos. Gott schafft den Menschen und es war Perfektion auf Anhieb. Er musste nicht irgendwas nachbessern, etwas nachhelfen und dann vielleicht die Nase ein bisschen korrigieren, die Ohren ein bisschen höher strecken, damit sie passend sitzen. Er hat auf Anhieb alles super geschaffen. Der Mensch sah toll aus. Er war perfekt. Und Gott hat sich in diesen Menschen verliebt. Es gibt so ein, ja, mehr oder weniger ein Witz oder so ein Späßchen. Man fragte, ob Adam auch eine Nabelschnur hatte. Hat er oder nicht? Man sagt, jeden Menschen, den Gott liebt, hat er dann so in den Bauch so mit Finger reingestupst. Sagt, dich habe ich lieb. Vielleicht hat Adam das auch, weil Gott ihn so sehr liebt. Gott musste nicht nachbessern. Gott hat uns perfekt geschaffen. Es wird aber auch vielfach die Theorie vertreten, dass der Mensch anfangs sehr primitiv gewesen ist. Dass er sich allmählich weiterentwickelt hatte und zu dem Homo sapiens sapiens geworden ist, was wir jetzt heute sind. Ja? Moderner Mensch, der moderne Mensch, der postmoderne. Doch wenn wir die Fähigkeit von Adam einmal betrachten, was er auf die Reihe bekommen hat, werden wir staunen. Er konnte alle Tiere beim Namen nennen. Ich werde jetzt keine Umfrage machen, wie viele Tiere ihr kennt, aber er konnte wirklich alle benennen. Und ich vertrete die Meinung, dass Adam und Eva sogar die Fähigkeit hatten, noch vor dem Sündenfall, dass sie mit den Tieren sprechen konnten. Sie konnten mit der Schlange sprechen, was für sie etwas Normales. Die haben sich nicht erschrocken, als die Schlange sie angesprochen hat. Also gehe ich davon aus, dass sie sogar mit Tieren gesprochen haben könnten, bevor sie gesündigt haben. Also die Theorie, dass die Menschen damals zurückentwickelt waren und sich allmählich zu dem entwickelt haben, was wir oder wer wir sind, ist unhaltbar, denn Gott erschaf den Menschen vollkommen. 1. Mose 1, 26 und 27. Gott sprach: Wir wollen Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel im Himmel und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Gott schafft den Menschen zu seinem Bilde. In Hebräischem heißt das oder bedeutet wie im Schatten. Gott bildet einen Schatten von sich selber. Und sich gleich bedeutet eingegraben. Gott gräbt einen Schatten von sich selber in dieses Dreckhaufen, hätte ich fast gesagt. In dieses Gebilde, was er da gemacht hat, und macht das zu einer perfekten, super perfekten, lebendigen Persönlichkeit. Du und ich. Das Bild, das der Mensch trägt, ist in erster Linie nicht auf sein Äußeres bezogen. Wir sehen alle unterschiedlich aus und Gott ist nicht schizophren oder sonst irgendwie immer verschieden aussehend. Es bezieht sich eher auf unser Inneres, die Ewigkeit. Gott schuf die Persönlichkeit. Und als Persönlichkeit hat der Mensch Fähigkeiten, das ihn von allen Lebewesen sehr unterscheidet. Und diese paar Fähigkeiten oder Sachen möchte ich einmal kurz erwähnen, was die Persönlichkeit bedeutet oder was das für uns heißt. Es ist einerseits Einheit, ich bin ein Mensch, ich bin eine Einheit und ich bin einzigartig. Es gibt keinen anderen Johann so wie mich. Auch wenn ich meinem Vater ähnlicher und ähnlicher werde, sagt meine Frau zumindest, bin ich trotzdem anders als mein Vater. Und wenn da zwei Zwillinge irgendwo sind, unterscheiden sie sich auch dermaßen, dass die Mutter sie voneinander unterscheiden kann. Vielleicht nicht die Außenstehenden, aber die Mütter auf jeden Fall. Vielleicht auch die Väter. Der Mensch hat Selbstbewusstsein. Er ist sich seiner selbst bewusst. Er ist etwas Besonderes. Er erkennt Dinge. Das können Tiere so nicht. Der Mensch ist auch eine geschlossene Persönlichkeit. Was meine ich damit? Nur ich weiß, wie es in mir vorgeht. Nur ich weiß, was ich fühle. Ich kann mitteilen, klar. Aber mein Nächster, dem ich das mitteile, wird das niemals zu 100% wissen, wie ich mich im Inneren fühle. Ich bin eine geschlossene Persönlichkeit und ich kann aber auch den anderen nicht begreifen, weil ich nicht in sein Herz, in seine Gefühlswelt reinschauen kann. Und das ist das, was uns Menschen ausmacht. Wir können uns schließen, wir können uns auch öffnen und trotzdem werden wir nicht zu 100% von anderen begriffen. Ich als Mensch, ich als Persönlichkeit kann mein Ziel und mein Handeln selbst bestimmen. Ich kann sagen, ob ich heute zum Gottesdienst gehe oder ich kann sagen, nee, ich bleibe heute zu Hause, weil ich keinen Bock darauf habe. Ich kann selbst bestimmen. Wohin der Weg führt, was dieses Selbstbestimmende, diese dieses Handeln dann später hervorbringt, wissen wir nicht, das sehen wir erst später. Aber ich kann selbst bestimmen, was ich tue und was ich nicht tue. Der Mensch ist seinem Schöpfer gegenüber verantwortlich für sein Wollen, also für seinen Willen und für sein Handeln. Der Mensch hat moralisches Bewusstsein. Er weiß, was gut und was schlecht ist. Auch kleine Kinder erkennen schon als ganz, ganz kleine Individuen, ob das jetzt schlecht war oder gut. Das erkennen sie oft am Gesichtsausdruck der Eltern oder eines anderen gegenüber. Das war jetzt gerade nicht gut, was ich gesagt habe, oder das war nicht schön, was ich gemacht habe. Und ich merke das auch in der Schule, dass den Grundschülern sehr klar bewusst ist, ob sie irgendwas total Schlechtes gemacht haben oder nicht. Das merkt man bei ihnen sehr wohl. Das Gesetz einer höheren Autorität ist dem Menschen eingeboren. Die wissen, dass sie in Verantwortung jemand gegenüberstehen, Römer 2, Vers 15. Und bei den Menschen im Paradies war diese moralische Prägung Ausdruck in seinem Wesen und im Handeln. Der Mensch suchte förmlich nach Gott. Er wollte mit Gott Gemeinschaft haben und auch Gott suchte Kontakt zu den Menschen, denn er hat ihn dazu geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft, Kontakt zu haben. Und der Mensch war glücklich, als er in dieser wunderbaren Gesellschaft Gottes war. Doch durch den Sündenfall hat sich der Mensch die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, selbst genommen. Der Mensch ist nur der freie Wille geblieben, aber er hat selbst nicht die Fähigkeit, mehr das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Das hat er verloren. Und das nennen wir in der Dogmatik die Macht der Sünde, unter der jeder Mensch steht. Ihr kennt vielleicht aus dem Römerbrief Kapitel 7, wo Paulus sagt und darüber sinniert, wie er so mit diesem ganzen Schlechten umgeht und dann sagt er irgendwann, das Wollen ist in mir vorhanden. Ich will das Gute tun, aber ich kann es nicht. Ich tue immer wieder etwas Schlechtes. Und das ist bei allen Menschen leider so. Gott hat uns aber in Jesus Christus einen Weg gezeigt, wie wir da rauskommen. Wie wir von der Sünde befreit werden. Von der Macht der Sünde. Von der Gegenwart der Sünde werden wir noch nicht befreit. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber dazu später in der Hartmann-Theologie, wenn wir über die Sünde mal sprechen werden. Das Leben, die Persönlichkeit des Menschen ist für Gott etwas Wichtiges. Sie ist unantastbar. Das Wort habt ihr vielleicht schon öfters mal gehört. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist schon in der Bibel, das kennen wir aus der Bibel. Dazu brauchen wir nicht das Grundgesetz. Die Würde des Menschen, die Persönlichkeit des Menschen, die Seele des Menschen ist unantastbar. Warum? Weil der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Wenn du etwas Mensch gegenüber Schlechtes tust, wem tust du etwas Schlechtes an? Gott, weil es seine Schöpfung ist. Der Tod, der zerstört die Persönlichkeit nicht. Er zerstört den Körper. Gott vernichtet keine Persönlichkeit. Die Seelen der Menschen, die bei der Verschmelzung von Erde und von Gottes Geist entstanden ist, sie ist ewig und wird nicht zerstört. Warum? Weil der Mensch eben Gottes Ebenbild trägt. Der Mensch, auch der gefallene Mensch, ist und bleibt eine Persönlichkeit, die Gott geschaffen hat und die er sehr liebt. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, Vakuum. Was wir ganz sicher wissen müssen und sehen müssen, der Mensch wurde von Anfang an versuchbar geschaffen. Ist das etwas Unvollkommenes? Nein, es ist etwas Vollkommenes. Er wurde versuchbar geschaffen. Ich erkläre, warum. Der erste Fall des Menschen war möglich, weil die Menschen versuchbar waren. Gegeben durch das Gebot und Verbot. 1. Mose 2, 17. Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben und ein Gebot und ein Verbot erteilt. Und es handelt sich hier bei diesem Gebot und Verbot um ein positives, persönliches Gebot. Wir kennen auch andere Gebote, die 10 Gebote. Ja, 2. Buch Mose, allen bekannt. Ja? Das sind moralische Gebote, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie eine Richtlinie haben, und zwar in Bezug Mensch und Gott, die vier ersten, und dann die sechs letzten in Beziehung zwischen den Menschen. Also einmal Gott und Mensch und einmal Mensch und Mensch. Okay? Merkt ihr schon, ne? Schon im zweiten Buch Mose gab es das Kreuz. Ja. Die zehn Gebote, das war die moralische Richtlinie. Und jede moralische Person, jeder moralische Mensch wird erkennen, dass diese Gebote etwas sind, was die Moral untereinander klärt und positiv beeinflusst. Das persönliche Gebot wird gegeben, und das war jetzt bei Adam und Eva so, um das Vertrauen und die Liebe des anderen zu überprüfen und es zu ermöglichen. Denn gäbe das Gebot nicht, hätte der Mensch nicht beweisen können, dass er Gott liebt. Und Gott wollte einen freien Menschen. Er wollte, dass der Mensch aus Liebe gehorcht. Nicht, weil er es muss, nicht, weil ihm dieser Wille, der freie Wille entzogen wird, sondern aus freien Stücken sollte er Gott gehorchen. Warum war denn überhaupt die Versuchbarkeit nötig? War es denn nötig? Hätte Gott uns nicht gerade in dem Punkt vielleicht so ein bisschen ohne freien Willen schaffen können? Hätten wir immer noch glückselig alle Tiere gekannt und im Garten geherrscht und jeder hätte sein Land, wir hätten super schön gärtnern können, das ist etwas besser als irgendwo in einem Werk Autos zu bauen oder Batterien oder sonst irgendwelche Sachen, die keinen Sinn machen. Warum war die Versuchbarkeit nötig? Der Mensch war nach Ebenbild Gottes geschaffen. Also, er war kein Sklave Gottes. Er war ein Gegenüber Gottes. Gott wollte dem Menschen, ich sage jetzt, fast auf der gleichen Ebene begegnen. Mit ihm sprechen, mit ihm kommunizieren, ihm begegnen, ihn lieben und geliebt werden. Dem Menschen etwas Gutes tun, angebetet zu werden. Der Mensch stand in freiwilligem Gehorsam Gott gegenüber und in der Gemeinschaft mit Gott. Er war verbunden mit Gott. Das war das, was der Mensch erfüllt hat. Das war der Zweck, zu welchem Gott den Menschen geschaffen hat. Der Zweck war nicht, den Garten zu bebauen. Das war so nebenbei, quasi das Hobby im Garten eben. Der Zweck war, Gott anzubeten, Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und Gott konnte nur mit einem Wesen, das den freien Willen und frei sich für Liebe entscheiden konnte, Gemeinschaft haben. Und darum ist der freie Wille nötig. Und durch dieses persönliche, positive Gebot konnte der Mensch seine Liebe und diesen freien Willen ausleben. Dazu musste er gern und freiwillig untertan sein, Gott gehorchen. Frei, willig und gern. Gehorsam ist die moralische Vorbedingung der Herrschaft. Wenn ich gehorche, dann kann ich erst herrschen. Wenn ich Gott gehorche, dann kann ich herrschen. Was bedeutet denn herrschen? Irgendjemanden zu unterdrücken, das kennen unsere Herrscher. Wir sehen, dass dadurch auch viele Kriege entstehen. Gott wollte, dass wir über den Garten, über die Erde herrschen. Was heißt denn, sollen wir alle unterdrücken? Nein. Herrschen bedeutet, sich um jemanden zu kümmern. Herrschen bedeutet, etwas Gutes zu tun, jemandem so viel Liebe entgegenzubringen, dass er sich wohlfühlt und sich gerne unterordnet. So herrscht Gott. Und der Sündenfall kam, weil Adam sich frei dazu entschieden hatte. Zustand Adams davor, Sünde war nicht in ihm, keine Sünde war in der Umgebung und er hatte persönliche Gemeinschaft und eine tiefe Beziehung mit Gott. Und dann kam der Fall des Menschen. Wir haben darüber klare Berichte in der Bibel, wie der Mensch gesündigt hat, was dann passierte. Da werde ich jetzt nicht näher dran darauf eingehen. Resultat ist der Tod. Der Mensch starb sterbend. Er ist nie sofort umgekippt, klack, weg. Er hat die Ewigkeit verloren. Schlange, besessen vom Teufel, wurde als Instrument der Versuchung genutzt. Offenbarung 12, Vers 9, begegnen wieder der gleichen Schlange, die versucht. Und durch die Versuchung der Schlange war die Persönlichkeit des Menschen angegriffen. Ja, war ein Angriff auf Leib, die Frucht ist wunderbar, komm, lass uns probieren. Seele, du wirst sein wie Gott. Du wirst ihm nicht nur als Ebenbild gleichen, du wirst sein wie Gott. Und dann den Geist, die Frage nach der Erkenntnis, hat Gott wirklich gesagt, dass es so sein wird? Und der Mensch fiel durch das Ja, das Eva der Schlange gegeben hat. Sie hat sich bewusst dafür entschieden, ich möchte der Schlange glauben. Und der Adam hat bewusst gesündigt. Seitdem haben wir keine Gemeinschaft mehr, so wie Adam und Eva damals im Garten mit Gott, weil der Mensch sich dadurch dem Satan hörig gemacht hat. Was sind die Auswirkungen des Falls? Sofortige, rasende, schnelle Wirkung durch diese Sünde, durch diesen Virus, der viel, 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 viel verheerender als Corona ist. Denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht mit dem Virus Sünde infiziert ist. Gibt es nicht, haben wir von Anfang an gesagt und ihr habt mir ja nicht widersprochen. Sünde wohnt im Menschen ab dem Zeitpunkt des Sündenfalls. Das größte Übel, was der Mensch sich antun konnte, hat er sich angetan, indem er Gottes Gegenwart verlassen hat und sich bewusst dazu entschlossen hat, Satan zu glauben. Die Folge war und ist die Trennung von Gott. Der Mensch hat sich schuldig gemacht, die Sünde ist in ihm. Er hat keinen Zugang mehr zu Gott, keine Perspektiven, schwere Arbeit, Schmerzen und kein ewiges Leben. Denn das hat er sich verbaut. Baum des Lebens war versperrt, kein Zugang mehr. Doch da ist ein Lichtblick. Am Kreuz sehen wir den wahren Lebensbaum. An diesem Holz haben wir die Erlösung und da finden wir Leben. Aber das besprechen wir dann später in der Soteriologie, Lehre über das Heil und dann auch die Hamartiologie, Lehre über die Sünde, was das mit sich und auf sich hat. Der Mensch kann sich seiner Sünden bewusst sein. Er weiß, dass er sündig und ist trotzdem nicht gerettet. Der Mensch kann sich ändern, weniger sündigen und ist trotzdem nicht gerettet. Der Mensch kann fromm leben und keine Sünden mehr tun. Hypothetisch. Und trotzdem wird er verloren gehen, weil die Zerstörung durch den ersten Menschen so gewaltig ist. Der Mensch kann Theater spielen und sich selbst belügen in Bezug auf Christsein, aber wenn er keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat, wenn er die Wiedergeburt nicht erlebt hat, dann wird er kein ewiges Leben haben. Kennt alle Nikodemus? Vielleicht nicht persönlich, er ist schon längst tot. Johannes Kapitel 3. Ist ein feiner Kerl. Kommt zu Jesus und als Lehrer sagt er, Jesus, wir wissen alle, ja, wir wissen alle, wahrscheinlich so die Clique der Schriftgelehrten, wir wissen alle, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Aber eins habe ich nicht so ganz verstanden, wie kann man gerettet werden? Und dann erzählt Jesus ihm so einige Dinge und er fragt nach, Jesus, ganz ehrlich, jetzt mal, muss ich jetzt als alter Mann und Mama und so, und das geht ja gar nicht. Und da sagt Jesus ihm ganz klar, Nikodemus, hör auf mit diesem Theater. Hör auf mit diesem Theaterspiel. Du bist Lehrer Israels und du weißt es nicht? Und dann erklärt er wirklich so Tacheles, was eigentlich ist. Und Nikodemus begreift, dass Jesus in die Welt kommen musste, um die Sünden der Welt zu nehmen und für jeden Menschen zu sterben. Und dass die Wiedergeburt etwas ganz, ganz was anderes ist, als er im Theaterspielen jetzt Jesus sagen wollte. Das größte Problem des Menschen ist und bleibt sein freier Wille. Ich kann mich entscheiden. Ich soll mich entscheiden. Das macht ihn einerseits zu einem Individuum. Es formt ihn und macht ihn einzigartig. Und das macht ihn sogar göttlich, weil ich mich entscheiden kann. Ich kann denken. Ich kann mich entscheiden, hier etwas sagen, was vielleicht hier gar nicht hingehört. Als Mensch habe ich die freie Entscheidung, freien Willen. Andererseits bewegt es dazu, dass ich falsche Entscheidungen treffen kann, wie zum Beispiel etwas Falsches zu sagen. Der Mensch und sein freier Wille. Die Bibel attestiert dem Menschen einen nicht vorhandenen Willen zur Umkehr sogar. Das lesen wir an mehreren Stellen. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stillsein und im Vertrauen liege eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Ist alles da. Ist alles, was ihr für Umkehr braucht, ist alles da. Durch Umkehr und Ruhe, ihr könnt gerettet werden. Ihr müsst nicht schuften, ihr müsst nicht etwas machen, aber ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23, 37 und Lukas 13, 34, die gleiche Stelle. Da weint Jesus über Jerusalem, über die Menschen und letztendlich auch über uns heute. Und da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt es nicht gewollt. Gott setzt auch heute noch auf den freien Willen des Menschen. Und aus diesem Grund werden alle Menschen, die im Himmel bei Gott und bei Jesus sein werden, es werden alles freiwillige Menschen sein. Da wird keiner hingezwungen. Alle Menschen, die wir im Himmel treffen werden. Handshake. Da dürfen wir uns umarmen und küssen und so weiter, ohne Corona. Es werden alles freiwillige Menschen sein. Wisst ihr, was traurig ist? Genauso in der Verdammnis, in der Hölle, werden alles freiwillige Menschen sein, die sich bewusst dafür entschieden haben, dort zu sein, weil sie sich gegen den Glauben, gegen Gott entschieden haben. Der dritte Punkt. Ich mache jetzt kurz, wohin? Wohin geht der Mensch? Woher ist klar, wir sind Gottes wunderbare Schöpfung, für die er sich sogar bis aufs Letzte aufopferte, bis zum Tod. Doch wohin geht der Mensch? Und da habe ich schon von Anfang an gesagt, gibt es zwei Richtungen, in die der Mensch geht. Eine führt ans Ziel, das Gott dem Menschen gegeben hat. Und zwar werden wir das später in der Eschatologie im Ganzen betrachten. Aber das ist eine Richtung, die wunderbare Dinge uns in der Bibel, für die uns wunderbare Dinge in der Bibel beschrieben werden, was wir da erleben werden. Alle, die die Wiedergeburt erlebt haben, die Jesus als ihren persönlichen Erretter kennen, werden in Ewigkeit bei Gott sein. Und das ist so herrlich. Ich werde euch gleich einen Auszug davon vorlesen. Die anderen, die das Ziel verfehlen, wurde schon oftmals in Predigten erwähnt, gesündigt haben und diese Sünden nicht bereuten, der Mensch wird fern von Gott weiterhin existieren. Die Persönlichkeit wird nicht eliminiert, zerstört, als ob nie was gewesen ist gemacht. Der Mensch wird in der Ferne Gottes existieren. Der Schatten Gottes ist in ihm, in mir als Aufdruck hinterlegt und das ist der Grund, warum alle Menschen ewig leben werden. Und alle Menschen haben auch das Gefühl, dass sie ewig leben könnten. Denn wer will schon sterben? Die Ewigkeit ist in uns, in den Menschen hineingelegt worden. Die ist da. Die Entscheidung liegt bei jedem einzelnen Menschen. Man kann entweder Theater spielen und sich etwas vormachen oder bewusst sagen, ich möchte dir Jesus nachfolgen und Christ sein Leben. In echter Hingabe, von der Lyle gesprochen hat. Ich möchte letzte Stelle, eine längere Stelle vorlesen und dann möchte ich mit euch beten. Offenbarung 21, Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist der Mensch in Kürze. Und wir wissen, dass Jesus Christus für diesen Menschen, für dich und für mich gestorben ist und haben nicht mehr Qual der Wahl. Es gibt nur eine Wahl, entweder oder. Und ich wünsche euch einfach auch heute eine super Begegnung mit Jesus, sich selber einmal zu reflektieren, wie bin ich als Mensch, wie bin ich als Christ. Ich wünsche jedem, dass er noch mehr Gott in sich selber sieht. Wir sind Ebenbild Gottes. Und ich glaube, bin sogar fest überzeugt, dass wir auch unseren Nächsten dann auch anders sehen werden. Egal, ob er nun dunkelhäutig oder hellhäutig ist, wenn wir in jedem Menschen wirklich Gottes Anblick sehen werden. Amen. Lass noch gemeinsam beten. Treu himmlischer Vater, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass du mir das ewige Leben geschenkt hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke dir, Jesus, dass wir darüber wissen dürfen, woher wir kommen, wohin wir gehen, und wir dürfen wissen, dass du uns den freien Willen geschenkt hast, gegeben hast, um Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was uns oft Probleme bereitet. Schenke uns Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen, die dich ehren. Schenke uns Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen, die uns allen gut tun und dich verherrlichen. Und ich bitte dich für uns alle, auch als Gemeinde, segne uns in der Vorbereitung für dein Kommen, dass wir stärker in Liebe wachsen und zueinander und Verherrlichung deines Namens. Segne uns zu deiner Ehre. Amen. Amen.
Die Zeit ist schon ziemlich vorangeschritten. Ich würde dann sagen, wir beenden hier den Gottesdienst.